Ja, ich darf an dieser Stelle die Kinder nach vorne bitten für eine kleine Kindergeschichte, eine kleine Kinderpredigt. So, setzt euch auf die Orgelbank vielleicht. Und ein paar können nach davor Platz nehmen. Jawohl, wunderbar. So, warte mal. Geht es ja. Wunderbar. Da kommt noch jemand. Sehr gut. Ja, meine Lieben, ich möchte euch heute die Geschichte erzählen von einem Jungen, der hieß Thomas. Und der Thomas war schon in der Schule. Die meisten von euch sind auch schon in der Schule, ne? Das ist sehr gut. Und der Thomas, der hatte so ein bisschen eine schlechte Angewohnheit. Der ist immer sehr spät von zu Hause losgegangen zur Schule. Er hatte so einen gewissen Schulweg, er ist immer zu Fuß gegangen. Aber meistens war er ein bisschen spät dran. Seine Mutter hat zwar alles immer vorbereitet morgens, hat ihm Frühstück gemacht, aber trotzdem hat er immer ein bisschen getrödelt. Und so kam es, dass er öfters mal zu spät in die Schule kam. Die Schule ging immer um Punkt 8 Uhr los, aber er war manchmal erst um 5 nach 8, manchmal sogar erst um 10 nach 8 in der Schule. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn man zu spät in die Schule kommt. Was passiert dann? Genau. Ja, muss man damit rechnen, dass man Ärger kriegt vom Lehrer oder von der Lehrerin. Und nun war es beim Thomas so, dass das häufiger vorkam, sodass die Lehrerin schon zu Hause angerufen hat bei der Mutter und gesagt hat, guten Tag, es tut mir leid, ich muss leider mitteilen, dass der Thomas häufiger zu spät in die Schule kommt und das darf einfach nicht mehr passieren, der muss pünktlich in die Schule kommen. Also gut, dann hat die Mutter das auch mit dem Thomas besprochen und hat auch sehr ein ernstes Gespräch mit ihm geführt und ihm gesagt, dass er jetzt darauf achten muss, dass er wirklich pünktlich zu Hause losläuft und auch pünktlich in die Schule kommt. Am nächsten Tag war es nun tatsächlich so, dass er einigermaßen rechtzeitig zu Hause losgelaufen ist. Es war zwar wieder bisschen knapp, aber er wusste, wenn er jetzt zur Schule geht, dann wird er gerade noch pünktlich kommen. Und jetzt war er unterwegs und läuft so seines Weges und auf einmal sieht er an einer Stelle ein Mädchen, das mit dem Fahrrad fährt und das rutscht irgendwie so komisch in der Kurve aus und fällt hin. Ja, und stürzt so richtig vom Fahrrad und das sah ziemlich gefährlich aus und das Mädchen lag so auf der Straße und zuerst hat sich's gar nicht bewegt und dann hat es laut angefangen zu weinen und der Thomas sieht es jetzt und in dem Moment guckt er auf die Uhr und denkt sich, oh, jetzt habe ich noch 6-7 Minuten, bis ich in der Schule sein muss, aber jetzt habe ich den, was soll er jetzt machen, der Thomas, was würdet ihr machen an seiner Stelle? Abby. Aha, interessant, aber er muss doch in die Schule und er weiß genau, er muss pünktlich sein. Und wenn er jetzt dem Mädchen hilft, kann es ja sein, dass er schon wieder zu spät kommt. Schwierige Angelegenheit, ne? Aber du schlägst vor, er sollte dem Mädchen helfen und ich kann euch sagen, er hat genau das auch gemacht. Er hat sich spontan dafür entschieden, dem Mädchen zu helfen. Er ist zu dem Mädchen gegangen, oh, das Mädchen hat gesagt, mir tut mein Bein so weh, ich kann gar nicht mehr aufstehen und dann wusste er gar nicht, was er machen soll. Und dann hat er gesagt, wie ist denn deine Telefonnummer von zu Hause? Und dann hat das Mädchen gesagt, oh, das ist 78534. Also gut, und dann ist der Thomas schnell in eine Bäckerei gegangen, die dort gleich in der Ecke war, und hat die Frau, dort die Verkäuferin gebeten, dass sie bei seiner Mutter, bei der Mutter von dem Mädchen anruft, und um ihr Bescheid zu sagen, dass dann Unfall passiert ist. Und dann ist er wieder zu dem Mädchen zurückgegangen und hat sie ein bisschen beruhigt und sie ein bisschen getröstet und das Mädchen hat sehr laut geweint und es tat ihr auch sehr weh, irgendwie hat sie sich verletzt am Bein. Und dann hat er noch gewartet, bis die Mutter von dem Mädchen kam. Das hat jetzt natürlich eine Zeit gedauert, bestimmt so 10 Minuten oder eine Viertelstunde und es war schon längst nach 8. Ja. Na gut, und als dann alles in Ordnung war und das Mädchen, die Mutter von dem Mädchen da war, dann ist er dann weitergegangen und kam natürlich dann wieder zu spät in die Schule. Ja, und was meint ihr, was dann passiert ist, als er ins Klassenzimmer kam und der Unterricht hatte schon längst angefangen, seit 20 Minuten? Jetzt hat der Thomas natürlich erwartet, dass er jetzt Riesenschimpfe kriegt, ja? Und vielleicht hat er auch gedacht, die Lehrerin glaubt ihm das gar nicht, ja, was da passiert ist, wenn er jetzt diese Geschichte erzählt. Und er kam also rein, hat ein bisschen geschluckt und hat zur Lehrerin geschaut Und dann hat die Lehrerin zu ihm gesagt, guten Morgen, Thomas. Das ist aber schön, dass du kommst. Komm rein und setz dich auf deinen Platz. Und da war der Thomas ganz erstaunt. Ja? Ich habe eigentlich erwartet, dass ich jetzt geschimpft werde und jetzt ist sie so freundlich mit mir. Was ist denn los? Naja gut, dann hat er sich auf seinen Platz gesetzt und die Unterrichtsstunde verlief ganz normal. Und die Lehrerin war besonders freundlich zu ihm. Und er hat sich sehr gewundert. Und jetzt hat er dann, als die Stunde rum war, ist er dann schon zur Lehrerin gegangen, weil er natürlich irgendwie jetzt dann sich gewundert hat und schon wissen wollte, warum die Lehrerin jetzt so freundlich war. Und könnt ihr euch vorstellen, warum die Lehrerin so freundlich war? Könnt ihr euch einen Grund überlegen, wie das kam? Abby?
Vielleicht, weil die Lehrerin bekommen hatte, dass du
sehr schlau. Die Mama von dem Mädchen, die hat nämlich auch mitgedacht, ja, und die wusste, dass der Junge bestimmt Ärger kriegt und die hat nämlich in der Schule angerufen und deswegen wusste die Lehrerin das schon, ja. Und so ist es für den Thomas nochmal gut ausgegangen und außerdem stellen wir nochmal fest, er hat auf jeden Fall richtig gehandelt, ja. Er war zwar so in seinem Konflikt, aber er hat natürlich seinem Nächsten geholfen, so wie wir das ja auch in der Bibel lesen, ja, wir sollen ja für unseren Nächsten da sein und das hat er gemacht. Und dann hat richtig gehandelt und deswegen wurde er auch letztlich nicht dafür bestraft, sondern dafür belohnt. Ja, die Lehrerin hat ihm sogar noch eine Aufgabe erlassen, die er eigentlich hätte machen sollen, als Belohnung dafür, dass er so hilfsbereit war. Ja, jetzt wollen wir zum Schluss noch ein kurzes Gebet zusammensprechen. Möchte jemand von euch das machen? Abby, machst du das? Sehr schön. Lass uns zusammen noch ein kurzes Gebet sprechen. Sehr schön hast du das gemacht, Abby. So, jetzt dürft ihr alle wieder auf eure Plätze gehen. Danke, dass ihr so schön zugehört habt. Ja, meine Lieben, die Erfahrung vom Thomas, kennt ihr die? Ich komme fast jeden Tag in solche Situationen, habe ich das Gefühl, in denen man so plötzlich in einem Konflikt ist. Ich möchte mit euch über dieses Thema, ich weiß noch gar nicht, ob ihr genau wisst, welches Thema das ist, ich möchte mit euch eine Betrachtung machen und dazu mit euch gemeinsam einen Text lesen aus 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus 1 und dort in Vers 12. 2. Petrus 1, Vers 12. Da schreibt der Apostel Petrus: Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, wiewohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Das ist ein sehr interessanter Gedanke hier, den Petrus bringt, dass er nicht einfach von der Wahrheit spricht, sondern dass er noch den Zusatz macht von der gegenwärtigen Wahrheit. Die gegenwärtige Wahrheit, was meint Petrus damit? Also für die Pioniere unserer Adventbewegung war das ein sehr wichtiger Begriff. Für James White war das ein sehr wichtiger Vers. Und es war so wichtig für ihn, der Gedanke der gegenwärtigen Wahrheit, dass er die erste Zeitschrift, die erste adventistische Zeitschrift, die er gegründet hat im Jahr 1849, genauso nannte. Present Truth, die gegenwärtige Wahrheit. Und ja, ich denke mal, dass Wahrheit etwas Wichtiges ist für uns. Darüber sind wir uns alle einig. Wir wollen alle die Wahrheit wissen, wir wollen die Wahrheit verstehen. Wir wollen die Wahrheit tun, wir wollen wahrhaftig sein. Aber was ist überhaupt Wahrheit? Wer hat diese Frage gestellt? Was ist Wahrheit? Pilatus im Verhör mit Jesus stellte diese Frage: Was ist Wahrheit? Das ist eine der berühmtesten und am häufigsten gestellten Fragen der Menschheitsgeschichte. Und viele Menschen heutzutage sind der Überzeugung, dass es eigentlich gar keine richtige Wahrheit gibt. Zumindest was Glaubensdinge betrifft. Nun, ich glaube, wir sind schon davon überzeugt, dass es eine Wahrheit gibt. Aber gleichzeitig lernen wir auch vom Apostel Paulus im 1. Korinther 13, im Rahmen des berühmten Hoheliedes der Liebe, dass unser Wissen Stückwerk ist und dass wir die Wahrheit niemals ganz begreifen können, sondern dass wir immer nur wie durch einen Spiegel in einem dunklen Wort sehen und verstehen und erst eines Tages von Angesicht zu Angesicht die Wahrheit schauen werden, aber zumindest noch nicht hier in dem Erdenleben. Nun, trotzdem, wenn euch jemand fragen würde, was ist Wahrheit, welche Antwort würdet ihr geben? Fallen euch spontan Bibeltexte ein?
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Jawohl, Jesus Christus ist die Wahrheit.
Dein Wort ist die Wahrheit.
Jawohl. Dein Wort ist Wahrheit. Das Wort, Jesus Christus, sehr schön. Das sind so die prägnantesten, die klarsten Antworten, die wir geben könnten. Aber wie gesagt, in unserem, in hoffentlich nicht unserem, aber jetzt bezogen auf unsere Gesellschaft, in unserem postmodernen Denken, habt ihr mal diesen Begriff gehört, Postmoderne? Das bedeutet die Zeit nach der Moderne. Ja, man sagt, wir leben nicht mehr in der Moderne, wir leben eigentlich schon nach der Moderne. Und in dieser Postmoderne, da gehen viele Leute davon aus, dass es die Wahrheit überhaupt nicht gibt. Ja? Sie würden sagen, naja, Jesus Christus ist vielleicht die Wahrheit, aber Buddha ist es auch und Mohammed ist es vielleicht auch. Ja? Das ist typisch postmodern. Und jeder Mensch hat so seine eigene Wahrheit. Ja? Nun, ich möchte noch mal wieder zurück zu dem Begriff der gegenwärtigen Wahrheit. Die ersten Adventisten griffen diesen Begriff der gegenwärtigen Wahrheit auf, weil sie zwei Überzeugungen hatten. Erstens, sie wollten entsprechend der Erkenntnis leben, die sie hatten. Und sie wussten, dass sie nicht alles begriffen hatten. Ja? Aber sie wollten entsprechend dem, was sie erkannt hatten, auch leben. Und zweitens, sie waren guter Hoffnung und haben fest geglaubt, dass Gott ihnen noch mehr Wahrheit in Zukunft offenbaren wird. Und deswegen waren sie der Meinung, dass der Begriff der gegenwärtigen Wahrheit besonders gut diese Auffassung von Wahrheit wiedergibt. Und James White nennt, wie gesagt, seine berühmte Zeitschrift The Present Truth. Später dann wurde sie umbenannt in das, was wir kennen als Review and Herald. Ne, daraus wird viel zitiert. Da wurden auch viele Artikel veröffentlicht von Ellen White, James White und anderen. Und heute ist es The Adventist Review, glaube ich. Es gibt die Zeitschrift heute immer noch. Ja? Es gibt Adventist World, das ist eine andere Zeitung, es gibt The Adventist Review. Das ist sozusagen der Nachfolger von Review and Herald, was ursprünglich The Present Truth war. Nun, sie gingen also davon aus, dass sie noch viel dazulernen werden und dass Gott noch viel offenbaren wird. Aber gleichzeitig haben sie 7 Grundpfeiler des Glaubens postuliert. Sie haben gesagt, es gibt so 7 Sachen, die sind uns so klar, von denen wissen wir, dass sie stehen werden. Ja? Und die werden sich nicht verändern. Diese 7 Grundpfeiler des Glaubens waren der Glaube Jesu, also mit anderen Worten Christus, unsere Gerechtigkeit. Es war das Gesetz Gottes, die dreifache Engelsbotschaft aus der Offenbarung. Es war die Lehre vom Untersuchungsgericht und vom himmlischen Heiligtum, das überhaupt die Botschaft vom Untersuchungsgericht sozusagen offenbart. Dann war es noch 6. der Zustand der Toten. War sehr wichtig damals. Ja? Die Toten wissen nichts, die Toten schlafen, sie sind nicht irgendwie als Geister unterwegs. Und 7. es war die Gabe der Prophetie, der Geist der Weissagung. Das waren die 7 Punkte, die als die 7 Säulen galten, die als das Fundament galten, auf das man aufbauen wollte und auf dem Fundament wollte man also, war man überzeugt, dass man neue und tiefere Wahrheiten von Gott noch erfahren würde. Also es ist ganz wichtig, dass der Begriff der gegenwärtigen Wahrheit zwar einerseits bedeutet, dass neues Licht dazukommt, aber es bedeutet nicht, dass alles Licht, was schon da ist, beliebig sich ändern kann, sondern es war völlig klar, dass es bestimmte Dinge gibt, die werden sich nicht ändern, die werden so bleiben. Das war das Konzept von der gegenwärtigen Wahrheit. Es gibt ja auch diesen schönen Text in dem Zusammenhang, den ich gerne mit euch lesen möchte aus dem Johannesevangelium. wo Jesus über den Heiligen Geist spricht. Johannes 16, Vers 3. Da spricht er über die Zukunft, Jesus. Johannes 16, Vers 3. Und da sagt er, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Also hier zeigt auch Jesus, dass immer davon auszugehen ist, dass in der Zukunft noch etwas kommt, dass noch etwas dazukommt, dass der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist den Menschen Dinge offenbaren wird. Und so ist es ja auch gekommen. Die Erkenntnis nahm im Laufe der Zeit zu und auch heute haben wir eine ganz andere Erkenntnis, eine andere gegenwärtige Wahrheit, als es die Apostel hatten. Gehen wir einmal zurück in die Zeit der Apostel. Wir haben heute Morgen in der Lektion über Stephanus gesprochen, ja? Ihr erinnert euch? Und ich habe mich sofort, weil wir auch heute Morgen in unserem Gespräch bemerkt haben, dass gesagt wurde, Stephanus war voll des Geistes. Und es ist ganz interessant, was hier gesagt wird. Ich möchte das nochmal lesen, als kleine Wiederholung sozusagen von heute Morgen. Schlag mal Apostelgeschichte 9 auf. Dort möchte ich ab Vers 8 lesen. Apostelgeschichte 9, ab Vers 8. Da heißt es, Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Und dann Vers 13 und 14 wollen wir auch noch lesen, dann heißt es da weiter, und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Stätte zerstören, also den Tempel, meinten sie vor allem, und im weiteren Sinn wahrscheinlich auch Jerusalem, und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Wir befinden uns im Jahr 34 nach Christus und in der Tat, wenn wir es jetzt mal aus prophetischer Sicht betrachten, war dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr, was die gegenwärtige Wahrheit betraf. Wisst ihr, was ich meine? Warum war dieses Jahr, in dem Stephanus gesteinigt wurde, und das passierte ja kurz, also im Anschluss an diese Szene, warum war dieses Jahr so besonders? Richtig, Daniel 9, ja? Jawohl. Daniel 9, Vers 24, 70 Jahre sind bestimmt über dein Volk. Ja? 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk. Also umgerechnet eine gewisse Zeitspanne. Und ich kann das Ganze jetzt hier nicht erklären, das wäre ein eigenes Studium. Aber wir wissen, dass diese 70 Wochen begonnen haben im Jahr 457, als der dritte Befehl und der wirksame Befehl befolgt wurde, Jerusalem wieder aufzubauen, und es endete genau in diesem Jahr. Ja? Ich bin mir sicher, dass einige sich dessen bewusst waren. Ich glaube, auch Stephanus war sich dessen bewusst, denn er war sehr belesen in der Bibel, er kannte sich aus, er war voll des Geistes. Und er war sich darüber im Klaren, dass hier es eine besondere gegenwärtige Wahrheit gibt, die er vertreten sollte im Auftrag des Heiligen Geistes, von dem er erfüllt war. Es war eine Wahrheit, die beim alten Volk Israel noch nicht gegenwärtig war. Sie haben das noch nicht verstanden. Warum war das nicht gegenwärtig? Warum hat Gott es nicht sofort offenbart? Fragt man sich manchmal, ja? Aber wir wissen, es musste zuerst der Erlöser kommen. Jesus musste zuerst diese vollkommene Demonstration des Charakters Gottes geben. Und dann erst konnte sich der Erlösungsplan vor den Augen der Menschen vollkommen entfalten und offenbaren. Und nun waren also diese 70 Wochen rum und Stephanus hat eine ganz besondere, gegenwärtige Wahrheit zu bringen. Und vielleicht habt ihr es studiert in der Lektion diese Woche. Stephanus bringt dann also zunächst mal die Säulen des Glaubens. Er erzählt erstmal, und das, da haben ihm alle Juden, mussten ihm zustimmen. Ja, er fängt an mit Abraham und dann geht er auf die ganze Geschichte ein mit dem Volk Israel. Er erzählt von Isaak und Jakob, von den 12 Patriarchen. Und dann erzählt er von Mose, wie das Volk Israel in die Wüste auszieht. Und ja, schließlich gelangt er dann an den Punkt. Und deswegen erzählt er die Säulen des Glaubens, auf den er dann seine gegenwärtige Wahrheit aufbaut. Er erzählt dann nämlich noch von David und von Salomo und von dem Tempel. Ja? Und dann können wir hier lesen, Apostelgeschichte 7, lesen wir Vers 44. Da sagt er dann, Stephanus, eine lange Predigt, die er hier hält, unsere Väter, Apostelgeschichte 7, Vers 44, unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Und dann sagt er etwas später, gegen Ende seiner Ausführung, ab Vers 48, Apostelgeschichte 7, Vers 48, aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Wie der Prophet spricht, und jetzt zitiert er wörtlich Jesaja 66, Vers 1 und 2, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Stephanus predigt den Juden, die schon fast die Steine in der Hand haben, das himmlische Heiligtum. Ja, er sagt ihnen, es war schon von Anfang an dort gestanden. Das ist nur ein Bild von dem, ja, was im Himmel ist. Und an einer anderen Stelle bei Jesaja sagt Gott, mein Haus ist nicht mit Händen gemacht, sondern wie wir es gerade gelesen haben. Ja, mein Thron ist im Himmel. Er hat also sozusagen die Heiligtumslehre gepredigt. Und einige Zeit später wird Paulus diese Lehre im Hebräerbrief noch deutlich ausbreiten. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Predigt von Stephanus ja ein erster wichtiger Impuls für Paulus war, das zu verstehen, das himmlische Heiligtum. Damals war er natürlich noch auf der anderen Seite, wie wir heute Morgen gelernt haben. Nun, jetzt machen wir wieder einen Sprung in die heutige Zeit. Wie sieht es heute aus? Also wir wissen, dass die Heiligtumslehre in der Zwischenzeit für einige Jahrhunderte fast in Vergessenheit geraten war. Also im 3., 4., 5. Jahrhundert wurde kaum noch darüber gesprochen, im ganzen Mittelalter wusste die große sogenannte Christenheit wenig davon. Und erst im 19. Jahrhundert wurde das sozusagen wiederentdeckt, ja? Dass es ja ein himmlisches Heiligtum gibt. Und dass Jesus bereits in das Allerheiligste gegangen war, hat man dann auch erkannt, nach 1844. Und man hat auch erkannt, dass es eine Zeit der besonderen Prüfung für das Volk Gottes ist, die jetzt angebrochen ist und dass das Ende der Welt sehr nah ist. Das war die gegenwärtige Wahrheit Mitte des 19. Jahrhunderts und ist es eigentlich bis heute geblieben. Und deswegen heißen wir ja auch Adventisten, weil wir genau diese Wahrheit in das Zentrum unseres Glaubens gestellt haben, dass wir in der letzten Zeit leben und die nahe Wiederkunft unseres Herrn erwarten. Nun, ich möchte an dieser Stelle besonders betonen, dass es hier nicht nur um Wahrheit geht, sondern ich möchte noch ein bisschen mehr auf den Begriff des Gegenwärtigen eingehen, weil es ja heißt die gegenwärtige Wahrheit. Denn ich denke, ihr seid alle mit mir einig, dass die Geschichte eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Wir studieren ja die Geschichte, vor allem die biblische Geschichte und manchmal auch eine Geschichte, die sich vielleicht auf prophetische Ereignisse bezieht und wir studieren die Geschichte auch in anderen Geschichtsbüchern und es ist sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich, das zu wissen. Und ihr seid auch mit mir alle einer Meinung, dass die Zukunft für uns auch eine große Rolle spielt. Denn das große Ereignis, auf das wir warten, das liegt ja in der Zukunft. Und wir hoffen darauf und wir warten darauf, dass es passiert. Aber dennoch und trotzdem, liebe Geschwister, geht es in unserem Leben am allermeisten eigentlich um das Hier und Jetzt. um die Situation, in der wir gerade leben, in der wir uns gerade befinden. Es geht immer eigentlich in der Hauptsache um den heutigen Tag. Warum betone ich das so sehr? James White hat es auch betont. Ich möchte ihn einmal zitieren. Ich habe hier ein englisches Zitat, ich habe es in etwa ins Deutsche übersetzt. Da sagt er: Die Gemeinde hatte zu allen Zeiten eine gegenwärtige Wahrheit. Die gegenwärtige Wahrheit ist jetzt. Sie zeigt, was aktuell zu tun ist und die richtige Position für uns. Die gegenwärtige Wahrheit ist die gegenwärtige Wahrheit. Also er sagt es doppelt, ne? Die gegenwärtige Wahrheit ist die gegenwärtige Wahrheit und nicht die zukünftige Wahrheit. Und das Wort scheint hell wie eine Leuchte, wo wir stehen und nicht so klar auf dem Weg in der Ferne. Das ist ein ganz interessanter Gedanke hier, den er bringt. Und ich glaube, es fordert uns noch heute dazu auf, uns darüber im Klaren zu werden. Wo stehen wir? An welcher Stelle stehen wir im Licht der ewigen Wahrheit? Und das möchte ich gleichzeitig betonen. Es gibt eine ewige Wahrheit, die ist nicht veränderbar. Aber wo stehen wir im Licht dieser ewigen Wahrheit im Moment? Was ist für uns angesichts des baldigen Kommens unseres Herrn als Gemeinde hier in Bamberg aktuell wichtig? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Und ebenso wichtig, was ist für mich, was ist für dich persönlich gerade entscheidend? Heute, am 1. Juli 2017. Für mich war es gestern zum Beispiel wichtig, dass ich meinen Sohn gebeten habe, die Teenies-Lektion zu übernehmen, weil ich mich sonst nicht mehr ausreichend hätte auf die Predigt vorbereiten können, und bin froh, dass er es gemacht hat. Ja, das war so eine gegenwärtige Wahrheit, so eine kleine. Ja, man muss manchmal Prioritäten setzen. Nun, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Es sind jetzt keine theoretischen Fragen, so sehr, über die ich jetzt gerade im Moment spreche. Es geht nicht so sehr um irgendwelche Lehrgebäude oder Doktrinen, sondern, wir haben das heute Morgen schon von Dumitru in seiner Erfahrung gehört, es geht um etwas anderes hier. Es geht um unser konkretes Verhalten und unser konkretes Handeln jeden Tag. Und da fragen wir uns, ich frage immer mich und ich frage auch euch, kann es sein, dass wir manchmal, wenn wir an die Zukunft denken, an unsere Ziele, auf die wir so hinarbeiten, sowohl im Glaubensleben als auch vielleicht im persönlichen Leben, dass wir manchmal übersehen, dass manchmal im Hier und Jetzt etwas Wichtiges passiert und wir nehmen es gar nicht wahr. Ich weiß, dass viele Menschen hier im Raum sind, die haben das Problem vielleicht viel weniger als ich, ja? Aber ich selber, wenn ich mich betrachte, ich beobachte das manchmal an mir, dass ich irgendwie auf irgendetwas hinarbeite, an irgendetwas denke und das Entscheidende verpasse. Denken wir an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Dieser Geistliche, dieser Priester, der vorbeigeht, der wird natürlich immer sehr negativ dargestellt, weil er sozusagen nicht bereit ist zu helfen. Aber ich kann das mir schon vorstellen. Ja, der hat irgendwas im Sinn, er muss etwas Wichtiges für Gott tun, er hat einen Dienst für Gott zu tun vielleicht und er muss schnell weiterkommen, weil sonst kommt er zu spät. Ja? Wie der Thomas, ja, er hat da so eine Pflicht und jetzt ist da einer und pff, ja, versteht, was ich meine. Wir müssen uns ja immer klar machen, wir wissen durch die Prophetie schon bestimmte Dinge über die Zukunft, die wichtig sind für uns. Aber wir bilden uns, glaube ich, viel, viel mehr ein, was wir wüssten über unsere Zukunft, als was wir wirklich wissen. Es kommt ja sowieso anders. Denkt mal nach über eure Vorstellung von eurem Leben in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Hat nicht jeder von uns ziemlich klare Vorstellungen, wie das so verlaufen sollte? Ja, ich habe so Pläne. Ich mache jetzt erst das und in 3-4 Jahren mache ich dann wahrscheinlich das und so. So läuft es wahrscheinlich. Aber ich weiß eigentlich, wenn ich mir im nächsten Moment das überlege, es kommt sowieso anders. Es werden Dinge passieren in meinem Leben, auf die bin ich jetzt nicht gefasst. Das werden aus meiner Sicht sowohl positive Dinge sein, aber wahrscheinlich auch Dinge, die ich mir jetzt noch nicht wünsche. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir müssen damit rechnen. Wir wissen nicht, was in einem, in 2 oder geschweige denn in 10 Jahren sein wird. Nun, was ist Wahrheit? Was ist die gegenwärtige Wahrheit? Wir haben am Anfang schon gehört, ich bin euch dankbar, dass ihr gleich die Sache auf den Punkt gebracht habt. Jesus Christus ist die Wahrheit. Das steht mal fest. und meine gegenwärtige Wahrheit, deine, eure gegenwärtige Wahrheit, ist doch eigentlich oder sollte die sein, Jesus Christus in mir, Jesus Christus in dir. Das ist Gegenwart, das ist die Gegenwart Christi. Und dann fragen wir uns, ist er bei uns anwesend? Ist er bei mir heute anwesend? Ja, heute fühle ich schon, dass er sehr anwesend ist, weil wir miteinander hier Gottesdienst machen und uns gemeinsam geistlichen Themen widmen. Aber ich frage es mich auch jeden Tag unter der Woche, wo ich gehe und stehe, hoffentlich, ob er bei mir anwesend ist. Deswegen hat Stephanus auch letztlich Paulus nicht so sehr, wir haben das heute Morgen in der Lektion festgestellt, er hat einen Eindruck auf Paulus gemacht. Paulus war dabei, er hat das gehört, aber er wurde von Stephanus nicht so sehr überführt, weil Stephanus so gesetzesgelehrt war. Da war Paulus noch viel besser als Stephanus wahrscheinlich, sondern er war vor allem beeindruckt von der Geisteshaltung, die Stephanus hatte. Ja? Denn was hat Stephanus noch gesagt, während sie ihn gesteinigt haben? Das liest sich so schön, ja? Ich sehe den Himmel offen und er sagt, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er wird zum Nachfolger seines Heilands und schafft es wirklich, in Angesicht seines Todes den gleichen liebenden Gedanken, feindesliebenden Gedanken zu haben, den Jesus auch hatte. Ja? Und kurz vorher noch sagt der Stephanus, dann ist er natürlich sehr ernst zu seinen Angreifern und liest ihnen, wie man so schön sagt, die Leviten im wahrsten Sinne des Wortes, und sagt zu ihnen, Apostelgeschichte 7, Vers 53, ihr, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Er sagt nicht, ihr habt nicht richtig gelesen. Er sagt nicht, ihr habt nicht richtig studiert. Das war nicht das Problem. Er sagt, ihr habt es nicht befolgt. Das ist euer Problem, ja? Und von Jesus wissen wir, was das Gesetz ist, was die Essenz des Gesetzes ist. Es ist die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Das ist das Gesetz. Und das haben sie nicht befolgt. So können wir es auf den Punkt bringen. Und ich glaube, das ist etwas, das uns manchmal nicht klar ist, dass wir immer so sehr über den Kopf gehen und denken, ja, wenn ich es begriffen habe, dann ist schon alles in Ordnung. Nein, es ist noch gar nichts in Ordnung. Ich muss es tun, ich muss was machen. Und dann komme ich vorwärts. Das Begreifen alleine reicht nicht. Versteht mich nicht falsch, liebe Geschwister. Ich möchte niemals das eine gegen das andere ausspielen. Ja? Wir dürfen niemals sagen, wir müssen einfach nur handeln und das andere ist unwichtig. Das wäre ganz fatal. Natürlich müssen wir studieren, natürlich müssen wir Gottes Wort lesen, regelmäßig. Das brauchen wir, wie die Luft zum Atmen, ja? Ganz wichtig. Aber dann kommt es natürlich letztlich dennoch nicht auf die großen Vorsätze für die Zukunft an, sondern auf die kleinen Schritte, auf die kleinen Taten, die dann vielleicht auch größer werden. Ich möchte noch einen vorletzten Text mit euch lesen von Paulus, der das dann später erkannt hat und der an die Korinther schreibt. Und da ist auch dieses Hier und Jetzt so entscheidend und das, was getan oder gelassen wird. Dieses Jetzt ist die Zeit. Ja? Es gibt dieses Lied, das habe ich früher mal als Jugendlicher kam ich durch gewisse Umstände in einen katholischen Gottesdienst und da wurde das Lied gesungen, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Aber das ist eigentlich ein guter Gedanke, ja? Dass es darauf ankommt, jetzt ist der Moment. Und da sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 6, ab Vers 2, bis 10 lesen wir mal. Denn er spricht, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde. Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. Schon das zweite Mal kommt das Wort Dienst oder Diener vor. Das ist sehr, sehr wichtig hier, das Dienen. In vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zu Linken, durch Ehre und Unehre. Also er will damit sagen, die einen ehren uns, aber es gibt auch viele, die verunehren uns. Ja? Wir erleben beides, wenn wir Zeugnis abgeben. Durch böse und gute Nachrede, als Verführer und als Wahrhaftige. Also wir werden manchmal als Wahrhaftige verstanden, aber viele sagen auch, wir seien Verführer. Als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber allezeit Freund, als Arme, aber viele reich machend, als Nichtshabend und doch alles besitzend. Hier beschreibt er die Realität eines christlichen Lebens. Also er beschreibt zunächst die Realität des Lebens Christi. Ja? Er sagt, das ist das Leben Christi. Und weil es das Leben Christi ist, ist es auch unser Leben. Denn er sagt an einer anderen Stelle im Galaterbrief, und wir werden das noch studieren in den nächsten Wochen, und nicht mehr lebe ich, Galater 2, Vers 20, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, über den Gedanken der gegenwärtigen Wahrheit und was die gegenwärtige Wahrheit ausmacht, könnte man jetzt sehr, sehr viel reden, könnte sehr, sehr viel sagen. Und im Rahmen einer Betrachtung im Gottesdienst kann man das nicht alles machen. Aber ich denke, diese Texte geben uns einen Hinweis darauf und fordern uns dazu auf, im Hier und Jetzt zu leben. Ja, und uns nicht zu denken, ach naja, ich habe noch viel Gelegenheit, dieses und jenes zu machen. Wir wissen nicht, wie viel Gelegenheit wir noch haben. Ich habe einen guten Freund verloren letzte Woche. Ich habe mir immer gedacht, ich kann ihn immer noch, das wird schon noch. Ich habe schon mich mit ihm getroffen und habe mit ihm auch über den Glauben gesprochen. Ja? Aber trotzdem habe ich immer gedacht, naja, das muss so langsam gehen und nach und ich erzähle ihm immer was und nach wird es dann und vielleicht, jetzt ist er tot. Ja? Ich kann nie mehr mit ihm drüber sprechen, es ist vorbei. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein denke ich mir, ich hätte ein bisschen entschlossener sein müssen, vielleicht sogar wesentlich entschlossener. Und auch auf die Gefahr hin, ihn zu verstören, deutlicher noch mit ihm reden müssen. Noch deutlicher, als ich es getan habe vielleicht. Ja. Aber der Herr vergibt uns natürlich, der Herr kennt uns und es ist nichts, was mich jetzt bis ans Ende meiner Tage hemmt oder belastet. Aber trotzdem, ja, ich muss es schon ehrlich erkennen und vielleicht auch in Zukunft anders umgehen in solchen Situationen. Und so hat jeder von uns vielleicht auch solche Erlebnisse und Erfahrungen in dieser Hinsicht. Und ja, ich wünsche mir einfach für uns als Gemeinde, dass wir Christus so sehr in unserem Herzen haben, dass er in uns lebt und dass wir dann unsere gegenwärtige Wahrheit an jedem Tag und in jeder Stunde erkennen. Amen.